ARD.
Die erste ein prächtiges Tier.
Es sind die großen Tage der englischen Fuchsjagd.
Der Miet ist für 1 Uhr angesetzt.
Jetzt ist es 12 und die Schaulustigen strömen nur so nach Ornthorpe, dem felsgrauen Anwesen des 5. Earl of Spencer. Das Schloss hat seine Reize. Die Fassade gehört nicht dazu. Doch die Märzsonne scheint, wenn es auch immer noch winterlich kalt ist. Die kalten Monate ziehen sich hin in Britannien. Regen, Nebel, Ereignislosigkeit.
Eine Parforcejagd bringt da Pracht und Sensation.
Plaudern reiten die Jäger, unter denen sich auch einige Damen befinden, vor dem Gebäude auf und ab. Diener in Livreen balancieren Gläser auf Silbertabletts.
Port für die Herren, Sherry für die Damen, Brandy für alle.
Die Jagdteilnehmer haben sich mit einer Sorgfalt gekleidet, die nicht größer sein könnte, wären sie zu einer exklusiven Abendgesellschaft eingeladen. Nur, dass es hier die Damen sind, die schwarz tragen.
Die Herren tragen ausnahmslos pink.
Natürlich sind ihre Röcke nicht rosa. Sie sind leuchtend rot, wie es sich für einen Jagdrock gehört.
Aber das darf man nicht sagen. Man darf in England nicht sagen, er reitet in Rot, wenn man nicht als ungehobelt gelten will.
Üblicherweise trägt man zu einem inoffiziellen Jagdtag eigentlich gar nicht pink. Aber da die Kaiserin von Österreich mitreiten wird, kann man sich ja schlecht in einer alten Tweedjacke präsentieren.
Der Earl hat sein Möglichstes getan, nichts von der Teilnahme ihrer Majestät an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.
Sie reist inkognito unter einem ihrer vielen weiteren Titel, dem einer Gräfin von Ems.
Sie wünscht, in Ruhe gelassen zu werden.
Was Elisabeth von Österreich jedoch nicht davon abgehalten hat, ihren Obersthofmeister, ihre Hofdame, ihre Kammerfriseurin, ihren Leibarzt, ihren Gestütmeister und ihren englischen Reitlehrer nach Orford mitzubringen.
Außerdem wird sie von 7 Kavalieren aus der Heimat begleitet, allesamt hervorragende Reiter und allesamt auffallend gut aussehend.
Es ist also nicht ganz einfach, die Anwesenheit der hohen Frau zu verbergen.
Und nun haben sich 300 Jagdreiter versammelt. Und rundherum wimmelt es nur so von Neugierigen.
Einige Gaffer sind bereits am Vortag aus London angereist, um mit etwas Glück dabei zu sein, wenn die angeblich schönste Frau Europas in einem schlammigen Pitchley-Graben landet.
Sissi von Karin Dove.
Erster Teil.
Innerhalb der Althorpschen Mauern strömt die beste Gesellschaft ein und aus, um sich mit einem Happen für das bevorstehende Gemetzel zu stärken. Dort riecht es nach Punsch, nach Rauch und frisch gefettetem Leder.
Überall stehen Tische, auf denen sich Sandwichplatten und glänzende Silberschüsseln voller Roastbeef drängen.
Pyramiden aus blank polierten Äpfeln und Orangen.
Blumen, überall stehen Blumen. Die Getränketische sind mit Blüten geradezu überwuchert.
Die großen Mengen Alkohol, die die Jagdteilnehmer hier in sich hineinschütten, zeugen von dem Respekt, den sie der vor ihnen liegenden Strecke entgegenbringen.
Da oben.
Die Blicke fliegen die Treppe hoch, auf deren oberster Stufe die Kaiserin von Österreich erschienen ist.
Sie trägt ein dunkelblaues Reitkleid und ist sehr groß.
Trotzdem wirkt sie zart, weil sie ungewöhnlich schlank ist.
Das Haar hat den berühmten Tizian-Schimmer. Langsam kommt sie die Stufen herunter.
Sie muss etwas seitlich gehen, weil sich der Rock so eng an ihre Hüften schmiegt.
Eigentlich ist es eher ein Gleiten als ein Gehen.
Die Schönheit der Kaiserin ist legendär.
Dabei ist sie schon 38 Jahre alt.
Es ist mehr als das hübsche Gesicht und die fantastische Figur. Ihre Schönheit ist nicht greifbar,
Sie scheint einen Meter vor ihr herzuschweben.
Ist es die Haltung?
Ihre Anmut?
Die Art, wie sie den Kopf neigt und mit geschlossenen Lippen lächelt?
Man weiß nur, dass man sie immerzu anstarren will.
Hinter Elisabeth von Österreich-Ungarn geht ihre Schwester, die ehemalige Königin von Neapel.
Aber niemand sieht auf die Ex-Königin oder ihren Gemahl, den etwas trotteligen Ex-König Francesco, oder auf die Hofdame oder Prinz Rufano und wer auch immer da noch mit der Kaiserin die Stufen herunterkommt.
Eure Majestät, Ihr Pilot, Captain Middleton.
Middleton ist kein schöner Mann. Er ist rothaarig und von eher gedrungener Statur.
Dennoch wirkt er elegant.
Auch Middleton hat natürlich schon vorher gehört, dass die Kaiserin ungewöhnlich schön sein soll. Trotzdem erwischt es ihn unvorbereitet.
Eure Majestät?
Sie werden noch darum betteln, mich wieder palutieren zu dürfen. Captain.
Die Kaiserin sagt etwas, das Middleton nicht versteht. Er schiebt es darauf, dass er seit einem Reitunfall schwerhörig ist.
In Wirklichkeit hat niemand das genuschelte Flüstern der Kaiserin verstanden.
Sie spricht, ohne die Lippen zu bewegen, damit man ihre Zähne nicht sieht.
Die verfärbten, leicht durchsichtigen Zähne sind ihr einziger Makel.
Mit dem Captain haben Sie den besten Mann, den ich Eurer Majestät zur Seite stellen kann. Middleton war mein Adjutant zu meiner Zeit als Vizekönig in Dublin. Man wollte mich dort keine Jagden mehr reiten lassen wegen der Attentate. Die Schutzgarde fühlte sich meinem Tempo und den Hindernissen nicht gewachsen. Zum Glück fand ich dann Captain Middleton. Der sprang mit der Waffe in der Hand neben mir her.
Ich bezweifle, dass Captain Middletons Begleitung die Sicherheit meines Ehemanns erhöht hat. Beide setzen bei einer Jagd alles daran, sich den Hals zu brechen. Ein Attentäter müsste sich schon sehr ranhalten, wenn er ihnen dabei zuvorkommen will.
Der beste Reiter weit und breit. Wenn er eine Schwäche hat, dann höchstens die, dass er sich dessen etwas zu sehr bewusst ist.
Was eigentlich niemand erfahren sollte, aber sämtliche Anwesenden, einschließlich der servierenden Diener, wissen, ist, dass Middleton sich über den ehrenvollen Auftrag, die Kaiserin zu pilotieren, nicht so begeistert gezeigt hat, wie sich das gehört hätte.
Sie wissen doch, dass ich meinen eigenen Weg reiten muss. Was ist, wenn sie nicht über die Fences kommt oder ich jedes Mal auf sie warten muss?
Die Kaiserin lässt sich nichts anmerken.
Wie freundlich von Ihnen, mir zur Seite stehen zu wollen.
Sie schenkt ihm ein Lächeln, diesem arroganten kleinen Captain Middleton. Ihr berühmtes Lächeln. Und registriert zufrieden, wie sich seine blassblauen Augen weit öffnen und etwas Schwammiges bekommen.
Na, dann sollten wir mal los.
Die Hofdame Festetitsch, die ganze Zeit schweigend neben der Kaiserin gestanden hat, fängt beinahe an zu weinen, als sie ihrer Herrin die Reithandschuhe entgegenhält.
Ach, Festi, nun machen Sie sich doch nicht solche Sorgen.
Sehr wohl, Eure Majestät.
Keine Angst, ich habe schon oft auf diesem Gelände gejagt und bisher sind noch immer alle heil zurückgekommen.
Eine freundliche, wenn auch etwas plumpe Lüge. Die englische Fuchsjagd ist die waghalsigste aller überflüssigen Aktivitäten. Man reitet in einem ähnlichen Tempo wie bei einem Pferderennen, nur dass es querfeldein und über Hecken und Gräben geht. Das House of Lords ist voller Rollstühle. Alles Jagdunfälle.
Captain Middleton, darf ich Sie um etwas bitten?
Was immer Euer Majestät wünschen.
Versprechen Sie mir, so wie immer zu reiten? Versprechen Sie mir, mich nicht zu schonen?
Oh, das hatte ich gar nicht vor, Euer Majestät.
Fürchtet Elisabeth sich denn überhaupt nicht?
Nicht im geringsten.
Und dieser kleine Captain fühlt sich belästigt, weil er an meiner Seite reiten muss. Nach der Jagd soll er darum betteln, mich wieder pilotieren zu dürfen.
Lord Spencer hält eine kurze Ansprache. Dann schlängeln sich die Hunde und die Pferde mit ihren Reitern im Schritt durch die Zuschauer. Der Lord hat die Kaiserin und Middleton an seine Seite geholt.
Dicht hinter ihnen folgen die Kavaliere aus der Heimat, mit denen die Königin von Neapel reitet.
Die Königin ist eine Kopie ihrer kaiserlichen Schwester. Sie trägt nicht nur das gleiche blaue Reitkleid mit Zobelbesatz, sie reitet auch ebenfalls einen Fuchs. Aber mit der majestätischen Anmut der Kaiserin kann sie nicht mithalten.
Trotzdem eine sehr schöne Frau.
Ich beschwöre Sie, irgendjemand muss einen angemessenen Jagdrock für Baron Oxy auftreiben. Mit seiner Uniform sieht er ja aus wie ein Papagei. Nicht, dass die Hunde am Ende noch ihn jagen.
Immer mehr Reiter gesellen sich zu Spencer, Middleton und der Kaiserin.
Oh, let's go.
Los, schnell, los!
Captain Middleton wendet sein Pferd und galoppiert mit der Kaiserin auf die talabwärts gelegene Seite.
Fast im selben Moment, in dem er dort anlangt, bellt ein Hund hysterisch auf und ein Fuchs rennt aus dem Gehölz. Das typische Middleton-sche Glück.
Innerhalb weniger Sekunden ist das noble Gemälde zerstört, sind die hellen Hosen Schlamm bespritzt, die glänzenden Pferde voller Morast, die Jagdröcke geflippt.
Währenddessen haben die Hunde über einige Gräben gesetzt und erreichen den ersten Ochsen.
Auf der Wiener Rennbahn hat Ihre Majestät das weite Springen aus schnellem Galopp geübt. Aber so eine Hecke hat es auf der Freudenau nicht gegeben. Und da steht auch noch dieser Zaun davor.
Hat sie jetzt endlich Angst?
Und wie? Die Angst ist das Beste an einer Jagd.
Middleton schont sie nicht. Ohne das Tempo zurückzunehmen, überwindet er Zaun und Hecke. Sieht sich um, ob sie das Hindernis heil überstehen.
Das tut sie.
Schneller!
Immer geradeaus. Zäune und Hecken tauchen auf und sind im selben Moment schon wieder vorbei.
Komm!
Schneller!
Hopp, let's go!
Los!
15 Minuten lang galoppieren der Captain und die Kaiserin so dahin. Noch nie ist Middleton einer Frau begegnet, die ihr Pferd so vollkommen beherrscht. Allerdings hat die Kaiserin die Peitsche einsetzen müssen. Ihr Pferd scheint müde zu sein.
Der nächste Graben.
Wieder saust die Peitsche durch die Luft.
Das Pferd der Kaiserin springt zu kurz. Ungeheure Wucht schlägt es hinter dem Graben auf.
In der nächsten Sekunde ist Middleton neben der Kaiserin und hebt sie aus dem Sattel.
Hey, ist alles in Ordnung?
Ja, alles in Ordnung.
Hey, ist das Ihr Name? Bay.
Meine Freunde nennen mich so, Eure Majestät.
Ich danke Ihnen, Bay. Ja, schnell! Geben Sie mich in den Sattel. Wir können die Hunde noch einholen.
Er beginnt seinen Tag in Finsternis.
Dann öffnet sich die Tür und der Leibkammerdiener steckt ein Licht in die Finsternis. Es ist Punkt 3:30 Uhr.
Leg mich zu Füßen, Eure Majestät. Guten Morgen.
Guten Morgen. Na, Bachmann, was haben wir denn heute für ein Wetter?
Kühl, Majestät, recht kühl. Und die Luft ist feucht.
Der Kaiser schiebt die Decke zur Seite, schwingt die schlanken, bloßen Beine über die Bettkante und steht ohne Zögern und Bedauern auf.
Um zu seinem Leibstuhl zu gelangen, muss der Kaiser durch 3 Zimmer gehen.
Im 2. Zimmer kniet ein Diener auf dem Fußboden, schichtet Holzscheite und tut, als sehe er nicht, wie der Kaiser im Nachthemd an ihm vorbeischlappt. Das ist seine Order.
Den Kaiser auf seinem Weg zum Leibstuhl nicht bemerken.
Ein Badezimmer gibt es nicht.
Die Sissi will unbedingt eins haben, ein eigenes Badezimmer. Für was denn, frage ich mich? Ist man ein Amphib? Die Sissi hat immer die seltsamsten Ideen.
Und dann wird der Badewaschel hereingelassen.
Es handelt sich um seiner Majestät ersten Bademeister. Aber so nennt ihn niemand.
Ich lege mich zu Füßen eurer Majestät und wünsche einen guten Morgen.
Dem Badewaschel fehlt die Disziplin des Kaisers. Der Badewaschel kann das nicht, dieses frühe Aufstehen. Deswegen bleibt er die ganze Nacht wach. Wenn er das Schlafzimmer seiner Majestät betritt, sind seine Haare derangiert, die Augen rot unterlaufen und er riecht nach Schnaps. Der Badewaschel schwankt ein wenig. Fast hätte er sich an dem nackten Kaiser festhalten müssen.
Das wäre was gewesen.
Der Kaiser hat es wohl gemerkt, aber er sagt nichts dazu. Es erfüllt ihn mit Befriedigung, wenn jemand das frühe Aufstehen nicht so gut wegstecken kann wie er.
Nun kleidet der Leibkammerdiener den Kaiser in ein einfaches Baumwollhemd und die schlichte Uniformhose eines Infanterieleutnants.
Unterhosen tragen Männer seiner Generation nicht.
Der Kaiser wirft sich seinen Bonjourrock über und geht in sein Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch wartet bereits ein Berg von unerledigten Akten, Briefen und Auszügen in- und ausländischer Zeitungen. Zuoberst der Polizeibericht.
Dem Polizeiminister ist es endlich gelungen, die unverschämte Brut, die zur Demonstration gegen die Kaiserin aufgerufen hat, vollständig in Gewahrsam zu bekommen. Na endlich, Gott sei es gedankt. Es ist nicht mehr nur der Hofstaat, der sich über Elisabeths Desinteresse an jeder Art von gesellschaftlicher Teilhabe empört. Auch die einfachen Leute nehmen es ihr inzwischen übel, dass sie sich lieber mit ihren Pferden amüsiert, als sich bei Grundsteinlegungen und Denkmalenthüllungen beklatschen zu lassen.
Dabei würden sie sie so gern lieben, ihre schöne Kaiserin.
Naja, die Reise nach England hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Bahnhof wollte man sich zusammenrauten, die Kaiserin abpassen und sie beschimpfen.
Er hat Elisabeth nichts von der Verschwörung berichtet.
Das hätte sie doch nur aufgeregt.
Der Kaiser schiebt den Polizeibericht auf die rechte Schreibtischseite und wendet sich dem ersten schriftlichen Gesuch zu.
Vier Wiener Wagenbauer beschweren sich, dass die Hofburg zwei neue Kutschen in Paris bestellt hat. Nach rechts damit.
Das nächste Gesuch ist von Anna Heutuk.
Das kleine Arnold. Wie sie sich das letzte Mal im Park geziert hat, als ich ihr das Kleid aufgehackt habe. Wie rot sie geworden ist.
Es ist nicht gut, dass sie ihm schreibt.
Was will sie denn?
Immer wollen alle etwas von ihm. Meistens Geld.
Sie schreibt, sie will sich scheiden lassen. Großer Gott. Ist sie denn nicht katholisch? Vielleicht ist sie gar nicht katholisch. Dann wäre eine Scheidung sogar zu befürworten. Wenn sie geschieden ist, kann man ihr Wohnung besorgen. Und man muss sich nicht mehr im Park treffen. Andererseits, mit 15 Jahren bereits an Scheidung denken. Geduld scheint nicht gerade ihre Stärke zu sein. Sie schreibt, dass ihr Affe gestorben ist. Das Arnold hat ein Haus voller Tiere, fast wie die Sissi. Vielleicht sollte ich ihr einfach den Makaken schicken, den die Elisabeth für die Valerie angeschafft hat.
Dann kommt ein Telegramm. Es ist aus London, vom Botschafter.
Königin Victoria will Elisabeth nach Windsor Castle einladen. Aber der Obersthofmeister Nobscher weigert sich, seine Kaiserin auch nur darüber zu informieren. Er hat offenbar den Befehl, jede Einladung abzulehnen. In den Augen von Queen Victoria gibt es nur eine Entschuldigung, nicht zu einem ihrer Dinner zu erscheinen. Plötzlicher Tod.
Der Kaiser sieht das ganz genauso.
Elisabeths Verhalten ist nicht tragbar.
Middleton brennt natürlich darauf, die Kaiserin wieder pilotieren zu dürfen.
Doch leider, leider sind die kommenden Tage schon verplant. Um die Trennung nicht zu lang werden zu lassen, veranstaltet Elisabeth eine intime Dinnerparty auf Easton Leston,
dem alten englischen Herrensitz, den sie für die Saison gemietet hat.
Ach, was für ein Tag!
Die Gespräche drehen sich überwiegend um Pferde und die letzten Jagden und um Pferde.
Ich habe Ihrer Majestät meinen Goldfuchs überlassen zum Ausprobieren. Und was sage ich? Der Goldene stürzt gleich beim ersten Sprung, fällt über seine eigenen Beine wie der dümmste Ackergaul. Ihre Majestät wollte sofort wieder aufsitzen, aber das habe ich natürlich nicht zugelassen. Und was sagt da Ihre Majestät?
Ich wollte den Goldfuchs trotzdem kaufen. Das Angebot gilt übrigens immer noch, Oberst Hans.
Oh nein, Ma'am. Für ganz Österreich verkaufe ich Ihnen dieses dämliche Vieh nicht.
So geht es den ganzen Abend. Captain Middleton soll erzählen, woher sein Spitzname Bay kommt.
Na, von meinem Haar, weil es abends schimmert wie eine Bucht, eine Bay bei Sonnenuntergang.
Ja. Oh.
Spencer erzählt, wie Bay einmal dem Cricket-Ass Sir Shandesley die Frackschüsse an den Boden genagelt hat.
Und jetzt, der arme Kerl, er hatte sich hingekniet, um sich einen Orden um den Hals hängen zu lassen. Die Sache war ihm wirklich wichtig. Und da schleicht sich Bay von hinten an und nagelt ihm die Frackschüsse an den Boden. Bam,
bam, bam. Sie wetteifern darin, ihre Streiche und Schandtaten vor der Kaiserin auszubreiten. Elisabeth ist entzückt.
Oh. Cheers, Gentlemen.
Cheers.
Können Sie sich vorstellen, dass am Wiener Hof das Protokoll sogar vorschreibt, welche Menge Wein von jedem Gast auf den Banketten getrunken werden darf?
Das glaube ich nicht.
Das muss furchtbar sein, so zu leben. Der vorgeschriebene Wein ist sicher nicht das Schlimmste.
Ja, als Kaiserin bin ich in eine Ebene aufgestiegen, wo mir das normale Menschsein nicht mehr möglich ist. Jedenfalls in Österreich. Darum ist mir die Zeit hier in England auch so kostbar.
Hail the Empress!
Hail!
Cheers!
Hail the Empress!
Hail the Empress!
Hail
the Kaiserin!
Kaiserin!
Prinz Rufano, der zum Gefolge des Königs von Neapel gehört, entfernt sich unauffällig vom Tisch und geht zu dem Sofa, auf dem Marie Festetitsch, die Hofdame der Kaiserin, ein wenig abseits sitzt.
Darf ich? Sagen Sie mir bitte, wenn ich Ihnen zu nahe trete, aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, wie traurig Sie aussehen.
Oh, es ist nichts.
Ja. Das englische Klima ist schon so, dass man traurig werden kann.
Prinz Rufano hat eine sanfte, unaufdringliche Art. Beinahe beiläufig erzählt er, dass er vor 2 Jahren seine junge Frau verloren hat.
Vielleicht haben Sie nun ein wenig Vertrauen zu mir und möchten mir sagen, was Sie so bedrückt.
Ach, es ist wirklich nichts. Im Vergleich mit Ihrem Leid ist es so ganz und gar lächerlich. Und ich schäme mich, dass Sie mir deswegen einen Kummer ansehen konnten.
Rufano fragt nicht weiter. Und da erzählt sie es ihm doch, dass in Wien ein gräuliches Buch herausgekommen ist über Baron Leopold Edelsheim Giuloy.
Über seine Laster und seine Frauengeschichten. Dann aber sind in den Wiener Zeitungen lauter Schmähungen über die Verfasserin des Schandbuchs erschienen. Und dabei die Behauptung, dass es keine andere sein könnte als die ungarische Hofdame Ihrer Majestät. Die bekannte, blonde, kleine Gräfin Marie Festetitsch.
Wie empörend!
Wirklich.
Ich kann aber gar nicht glauben, dass irgendjemand Ihnen so etwas zutraut.
Jemand hat mit Absicht dieses Gerücht gestreut. Die Kaiserin hat viele Feinde. Und wer zu ihr hält, ist ebenfalls ein Ziel.
Kommen Sie. Hier sind Sie unter Freunden.
Sein Oberst hat nicht gerade geweint, als Bay seinen Dienst quittierte und mit mir ging. Bay hatte die anstrengende Gewohnheit, nach dem Lunch sein Jagdhorn zu blasen. Sie haben ihn sogar befördert, damit er endlich ging und alle wieder ihren Mittagsschlaf halten konnten.
Von nun an folgt eine Jagd auf die andere.
Und immer ist Middleton der Pilot der Kaiserin.
Wird es nicht ein wenig viel, jeden Tag zu reiten, Eure Majestät? Selbst die englischen Herren reiten höchstens 4-mal die Woche.
Ich bin nicht müde, Feschti. Überhaupt nicht.
Die Kaiserin trinkt im Stehen eine Kraftbrühe, während die Schneiderin ihr den Rock an das Oberteil ihres Reitkleides näht.
Ich war noch nie so frisch und wach. Und ich habe nicht vor, auch nur einen einzigen Tag zu verpassen.
Tatsächlich hat Ihre Majestät schon lange nicht mehr so blühend ausgesehen. Kein Hang zur Schwermut mehr. Keine Wutanfälle, keine Ohrfeigen für die Friseurin Pfeiferlik.
Sie können das nicht nachvollziehen, Gräfin, weil Sie ja nicht mitreiten. In voller Pace über englisches Gras zu galoppieren, diese fantastischen Hindernisse zu springen, das Gelände in Gödele können Sie damit überhaupt nicht vergleichen.
Ach,
finden Sie nicht auch, dass die Engländer den Ungarn in vielem ähnlich sind?
Ja.
So gute Reiter. Die Eleganz und die Ungezwungenheit.
Das Telegramm aus Wien fällt wie ein Ziegelstein in Elisabeths gute Laune.
Franz Josef verlangt, dass ich die Einladung der englischen Königin sofort annehme und der Besuch innerhalb von 5 Tagen zustande kommt.
Elisabeth schickt nach ihrer Schwester Marie. Die Königin von Neapel findet ihre Schwester im Ankleidezimmer. Hinter dem Sessel der Kaiserin steht die Pfeiferlik und zelebriert das Ritual des täglichen Frisierens.
Du bist die Sklavin deiner Haare. Warum schneidest du nicht einfach mal 1 Meter ab? Du kannst sie doch sowieso nur hochgesteckt tragen. Es würde niemandem auffallen.
Unsinn! Sieh nur, dieses schreckliche Telegramm.
Einladung der Queen innerhalb von 5 Tagen.
Ich weiß nicht, was Victoria will. In London wollte ich hier bereits meinen Besuch machen, damit ich es hinter mir habe und sie mich nicht mehr beim Jagen stören kann. Und da hieß es, sie kann mich nicht empfangen, sie ist zu beschäftigt. Das hat sie doch absichtlich gemacht, um mich zu quälen, um mir alles zu verderben, wenn ich so ungezogen wäre. Und jetzt will Franz mich zwingen.
Ach, Sissi, die Ablehnung in London ist doch bloß die Rache für letztes Jahr gewesen. Für deine beiden Refus auf ihre Dinner-Einladungen.
Ach.
Aber jetzt will Victoria sich mit dir versöhnen. Sie hat nicht die entfernteste Ahnung, was eine Reitjagd für dich bedeutet. Du musst hinfahren, sonst gibt es riesigen Ärger. Und die Botschafter beschäftigen sich mit gar nichts anderem mehr.
Ich weiß! Lassen Sie doch dieses dämliche Kerl sein!
Aber Ihre Majestät.
Besuche Victoria doch einfach am Sonntag. Da darf man hier sowieso nicht jagen.
Ja, natürlich. Aber der Samstag, den Samstag verliere ich trotzdem. Da wollte ich in Thorpe Mandeville jagen. Danach schaffe ich es nicht mehr bis London. Oder ich fahre erst hier am Sonntagmorgen los und komme so spät in Windsor an, dass ich womöglich übernachten muss und die Jagd am Montag verpasse. Was ist denn, Feschti? Haben Sie irgendwas?
Verzeiht, Eure Majestät. Aber soviel ich gehört habe, schätzt Queen Victoria überhaupt keine Sonntagsbesuche.
Das ist mir egal. Warum sollte ich darauf Rücksicht nehmen? Nimmt sie Rücksicht? Es ist schlimm genug, dass ich die Jagd verpasse, nur um mit dieser dicken Frau und ihren Hofmumien Scones zu essen.
Aber wer sagt denn, dass du auf die Jagd verzichten musst? Wir bitten den Veranstalter einfach, den Miet vorzuverlegen. Du nimmst dein ganzes Gepäck mit und kannst hinterher direkt die Great Western nach London nehmen. Am Sonntag isst du in Windsor zum Mittag und am Abend fahren wir weiter nach Leighton House zu Ferdinand Rothschild.
Also darum geht es. Die englischen Rothschilds lechzen nach gesellschaftlicher Anerkennung. Deswegen sammeln sie Könige und Königinnen.
Zu den Rothschilds? Willst du mir jetzt auch noch mit deinen Rothschilds kommen? Ich bin zum Jagen hier. Will das denn niemand begreifen?
Aber du sollst doch jagen. Wir übernachten in Leighton House. Ferdinand wird begeistert sein, dich zu beherbergen. Und am nächsten Tag kannst du jagen mit Mr. Selbys Meute.
Mr. Selbys Meute. Ja, das ginge natürlich. Aber ich werde nicht bei Rothschilds übernachten. Ich übernachte im Claridge's. Wir verzichten in Windsor Castle aufs Mittagessen, dann kommen wir an einem Tag bis Leighton House und abends noch nach London.
Du wirst es nicht bereuen. Ferdinand ist ein so reizender Mensch. Und er möchte dir auch Mentmore zeigen, das Gestüt.
Alles geht nach dem Plan unserer Schwester.
Am Sonnabend, dem 11. März 1876, jagt Elisabeth Monks in Thorpe Mandeville und nimmt anschließend die Great Western Railway nach London, wo sie wieder im Claridge's wohnt. Ein Teil ihrer Getreuen ist nach der Jagd direkt zu Ferdinand Rothschild gereist. Mit den übrigen begibt sich Elisabeth am Sonntagmorgen nach Paddington Station, wo ein Spezialzug nach Windsor wartet. Am Bahnhof werden sie von Mr. Tyrell, dem Superintendenten der Zuglinie, empfangen.
Mr. Tyrell, der Superintendent.
Ich werde mit Ihnen reisen und persönlich dafür sorgen, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit verläuft, Eure Majestät.
Wie reizend von Ihnen.
Einzelne Schneeflocken fallen vom Himmel.
Wo soll ich denn nun Platz nehmen, Obersthofmeister Notcher?
Schauen Sie, wo Sie Platz finden. Die Kaiserin möchte in ihrem Salonwagen allein sein.
Der Schnee fällt immer dichter. Als man Windsor erreicht, hat sich daraus ein veritabler Schneesturm entwickelt. So schlimm, dass am Bahnhof weder ein Empfangskomitee noch die üblichen Schaulustigen versammelt sind.
Nur zwei Kutschen stehen vor der Station.
Der Gottesdienst auf Schloss Windsor ist für 12 Uhr mittags angesetzt. Königin Victoria hat den Bischof von Peterborough angewiesen, auf gar keinen Fall eine lange Predigt zu halten. Wahrscheinlich wird die Kaiserin von Österreich erst gegen 2 eintreffen, aber so richtig schlau hat man aus den verschiedenen und einander widersprechenden Nachrichten nicht werden können. In der ersten ließ Elisabeth mitteilen, dass sie am Sonntag eintreffe, allerdings nicht über Nacht bleiben würde. Das zweite Telegramm hatte den Inhalt, dass die Kaiserin von Österreich auch nicht zum Essen bleiben kann. Das dritte, dass die Kaiserin von Österreich-Ungarn mit etwas Glück wahrscheinlich doch zum Essen bleiben wird und deswegen etwas früher kommt. Und das vierte, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass die Kaiserin von Österreich mit Queen Victoria ein Lunch einnehmen kann. Ja, man muss auf alles vorbereitet sein.
Elisabeth von Österreich ist es zuzutrauen, dass sie schon um 1 kommt.
Gegen 12 steigt der Bischof also auf die Kanzel. Er hat noch keine 3 Sätze gesprochen, da...
Die Kaiserin fährt gleich vor.
Das ist jetzt einigermaßen verwirrend. Wie schön, Eure Majestät, dass Sie es doch noch möglich machen konnten.
Ich bedauere es außerordentlich, Eure Majestät, aber bei diesem Wetter werde ich auf keinen Fall zum Lunch bleiben können.
Ach,
dann ein wenig Smalltalk. Elisabeth erzählt, seit ihrer Ankunft jeden Tag gejagt zu haben.
Hält sich die Königin von Neapel zum gleichen Zweck in Northamptonshire auf?
Ja. Die Reiterei ist in unserer Familie schon immer leidenschaftlich betrieben worden, in jeglicher Form. Selbst die Zirkusreiterei.
Zirkus?
Ja.
Ach, ich habe meinen weiblichen Untertanen das Dressieren von Raubtieren erst kürzlich verboten, seit eine junge Löwenbändigerin dabei zu Tode kam. Das arme Ding war erst 17 und nannte sich auch noch die Königin der Löwen. Es war dann allerdings auch ein Tiger, der ihr die Kehle aufgerissen hat. Wollen Sie denn nicht vielleicht doch zum Essen bleiben?
Der Zug fährt pünktlich um 2 Uhr. Das ist alles bereits geregelt.
Und schon ist sie wieder fort.
Gott, Feschti, nun schauen Sie doch nicht so sauertöpfisch.
Verzeihung, Eure Majestät.
Sie wissen doch, dass ich jedes Zeremoniell hasse.
Sie dürfen mir übrigens alle dankbar sein, dass ich Ihnen das Essen mit der Königin und ihren verknöcherten Höflingen erspart habe.
Ach, jawohl, Eure Majestät.
Vergessen Sie nicht, dass die Königin sich in London geweigert hat, mich zu empfangen, Nopscher. Es geschieht ihr also ganz recht so.
Sehr wohl, Eure Majestät.
Was ist denn nun schon wieder?
Ihre Majestät müssen die Verzögerung entschuldigen. Zwischen Slough und West Drayton sind mehrere Telegrafenmasten auf die Gleise gefallen. Es geht erst einmal nicht weiter. Aber Ihre Majestät muss sich nicht sorgen, denn ich habe bereits einen Plan ausgearbeitet, um die Strecke auf eigene Faust frei zu bekommen.
Nun, dann gutes Gelingen, Mr. Tyrell.
Das Brennholz für den Ofen der ersten Klasse wird eingesammelt und zum Salonwagen der Kaiserin rübergebracht.
Ja, wer weiß, wie lange man hier wird warten müssen.
Nopscher und Heinrich Larisch sitzen mit knurrenden Mägen in ihrem immer kälter werdenden Erste-Klasse-Wagen, schauen hinaus in den Sturm und denken an all die feinen Schnittchen und warmen Süppchen, die ihnen in Windsor Castle serviert worden wären.
Ja, Hofdame Festetitsch, was gibt es?
Die Kaiserin hat den Wunsch geäußert, eine Erfrischung zu sich zu nehmen.
Obersthofmeister Nopscher wirft sich einen Mantel über und steuert das Haus des Stationsvorstehers an.
Mr. Hart ist vor Ort und versichert sogleich, dass es ihm eine Ehre sei, die Kaiserin zu bekochen.
Die Eisenbahner koppeln den Gepäckwagen ab und die Kammerfrau Meißel steigt mit dem Tablett und einigen kaiserlichen Geschirrteilen ein. Die Eisenbahnangestellten, Larisch und Obersthofmeister Nopscher schieben den Gepäckwagen mit der Zofe bis zur Bahnstation. Die Zofe verschwindet mit dem Prunkgeschirr im warmen Häuschen des Stationsvorstehers, wo die Teller mit Roastbeef und Beilagen befüllt und dann samt dem Tablett in zwei dicke Decken gehüllt werden.
Und wenig später im Salonwagen schenkt ein Diener der Kaiserin mit vergrämter Miene Wein ein.
Ich hätte heute Morgen mehr essen sollen.
Was ist mit Ihnen, Feshti? Sie sind ja ganz bleich. Grämen sich etwa immer noch wegen des schrecklichen Buches?
Vielen Dank, Eure Majestät. Ihr seid zu gütig, es zu bemerken. Mir geht es recht gut. Es ist nichts weiter.
Um 4:10 verkündet Mr. Tyrell, dass die Linie jetzt frei sei. Die Kaiserin lächelt gnädig und gegen 5 erreicht man London.
Am nächsten Tag geht es zu Ferdinand de Rothschild.
Rothschild erweist sich als ein freundlicher Mensch in den 30ern, der das Interesse seiner Verwandtschaft für Bankgeschäfte sonderbarerweise nicht teilt. Er benutzt Zeit und Geld stattdessen für die Vervollständigung seiner Sammlung von Sèvres-Porzellan und für die Jagd. Rothschild zeigt seinen Gästen die Crafton Stables, in denen einige der besten Pferde Englands stehen. Der Kaiserin gefällt das alles so gut, dass sie bis zum Abend bleibt.
Weniger als eine Stunde für die englische Königin und einen ganzen Tag für einen jüdischen Baron.
Die Kaiserin ist keine Frau, die schnell vergibt. Noch Tage später grollt sie ihrem Gemahl, dem Kaiser von Österreich-Ungarn, weil er sie zu dem Besuch bei der englischen Königin genötigt hat.
Deine Pferde sind alle zu nichts Nutze, langsam und matt. Hier braucht man ganz anderes Material.
Sogleich wird ein Einkäufer nach Lincolnshire geschickt, um geeignetere Pferde zu kaufen.
Captain Middleton bietet ihr auch seine eigenen an.
Mary Andrew wird Ihnen gefallen, Eure Majestät. Der Mary ist so gut und klug wie ein Hund.
Ordentlicher Hunter.
Während der langen Runs suchen ihre Augen die von Middleton.
Parfumsjagden sind wie geschaffen für Flirts und heimliche Liebschaften.
Bay. Bay. Mein Captain.
Natürlich ist es vollkommen undenkbar, dass die Kaiserin von Österreich eine Affäre unterhält. Außerdem sind die Kaiserin und Middleton so gut wie immer beim Kill dabei.
Der Kill ist der Höhepunkt einer Parfumsjagd. Es ist der Moment, in dem der Fuchs von den Hunden buchstäblich in Stücke gerissen wird.
Man hat gar keine Zeit, sich zwischendurch in die Büsche zu schlagen, wenn man beim Kill dabei sein will.
Abends sitzen die Tapfersten, die, die es bis zum Kill geschafft haben, noch in Spencers Bibliothek zusammen.
Aber erzählen Sie doch von der Jagd bei Rothschild.
Oh, das war ganz wundervoll. Nicht wahr, Marie?
Ja, aber natürlich.
Fritz Metternich und Graf Wolkenstein waren in ihrem Element. Die sind zwischendrin sogar umgekehrt, um die Hindernisse noch ein zweites und drittes Mal zu überspringen. Auch Gatter, die gar nicht auf der Strecke standen.
Spencer öffnet eine Zigarrenkiste, die auf dem Tisch steht, und hält sie Middleton hin. Elisabeth, die neben Middleton sitzt, schnappt sich einfach eine von Spencers Zigarren. Bay reißt ein Streichholz an und hält ihr die Flamme entgegen. Elisabeth beugt sich darüber, saugt damenhaft den Rauch an und sieht Middleton tief und unergründlich in die Augen, während ihr der blaue Dampf aus dem Mund quillt.
Zurück in East Neston schreibt Ihre Majestät einen besonders langen Brief an Ihren Gemahl, den Kaiser. Vom Salon klingt Klavierspiel herüber.
Anscheinend ist Prinz Rufano mal wieder aus Parkview herübergekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat es der Prinz auf die Hofdame Festetitsch abgesehen. Das muss verhindert werden.
Und wieder ist Jagd. Und wieder sitzt man in irgendeinem Landsitz, in irgendeinem Schloss, von dem an diesem Tag irgendeine Jagdgesellschaft mit irgendeiner berühmten Meute losgezogen ist. Um 17:30 kommt die Jagdgesellschaft zurück. Erst gegen 9 sitzt man im Landauer.
Marie.
Ja, Majestät?
Unsere Schwester hat uns auf unsere Frisur angesprochen. Sie hält sie für zu gefährlich.
Ihre schöne, bewunderte Frisur?
Sie meint, dass ich beim Heckenreiten und Springen damit hängen bleiben könnte. Und? Was halten Sie davon?
Was rät denn die Königin?
Die kleinen Zopferln mit den roten Bandeln.
Ja, Eure Majestät, die Zöpfe finde nun wiederum ich gefährlich. Mit der schönen Frisur, den leicht ineinandergelegten Haaren, riskieren Eure Majestät nichts. Die Haare kommen schon wieder los. Aber wenn ihr mit einem der kleinen Zopferln und dem Seidenbandel hängen bleibt, dann bleibt Eure Majestät dort ebenfalls hängen.
Gibt sich die Kaiserin sofort in die Stallungen. Währenddessen kommt ein Bote von Parkview herübergeritten und fragt nach der Hofdame Festetitsch. Eine Einladung der Königin von Neapel. Wird unsere Schwester denn nie müde? Man ist doch gerade erst zurückgekehrt. Es hilft nichts. Die Königin von Neapel ist überaus wach und verlangt das volle Programm. Zuerst muss ihre eigene Hofdame, Mary Manacor, singen. Und da ist auch Prinz Rufano. Er übernimmt die Klavierbegleitung. Ganz wunderbar macht er das. Die edlen, schmalen Finger tanzen über die Tasten.
Liebe Gräfin Marie, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, dass Sie mir so in den Rücken gefallen sind.
In den Rücken gefallen? Was meinen Eure Majestät?
Sie wissen ganz genau, was ich meine. Die Frisur Ihrer kaiserlichen Majestät.
Ah.
Mit solch einer ungebändigten Lockenpracht schwebt meine Schwester Tag für Tag in Lebensgefahr. Ich kann überhaupt nicht hinsehen, wenn sie so durch das Gehölz springt. Und jetzt hatte ich sie beinahe so weit, dass sie sich eine festere Frisur zulegen wollte. Da erzählen Sie ihr, das wäre noch gefährlicher.
Das ist es ja auch. An einem geflochtenen Zopf kann Ihre Majestät aus dem Sattel gerissen werden, wenn sie hängen bleibt.
Ach, aber sie bleibt ja gar nicht erst hängen, wenn die Zöpfe eng an den Kopf gesteckt sind. Das müssen Sie doch einsehen. Und das muss auch die Kaiserin einsehen. Also stehen Sie mir doch endlich bei.
Ein Zopf kann sich immer einmal herausstehlen, gerade wenn es so wild hergeht wie bei einer Fuchsjagd.
Da liegen Sie vollkommen falsch. Ich will, dass Sie zur Kaiserin gehen und ihr zu den Zöpfen raten. Haben Sie verstanden? Sie tun doch immer so, als wenn Sie sich ungeheure Sorgen um Ihre Majestät machen.
Und genau deswegen werde ich Ihrer Majestät nicht zu den Zöpfen raten.
Sie können so impertinent sein. Ich sehe schon, dass bei Ihnen jedes Argument vergebens ist. Kommen Sie mir aber später nicht an, wenn das Unglück passiert ist. Das ist dann alles Ihre Schuld und ich werde Sie dafür verantwortlich machen.
Sehr wohl.
Dieses Gespräch hat mich ermüdet. Sie können jetzt nach Hause gehen.
Machen Sie sich nichts draus. Königin Marie ist bekannt für ihren kalten Egoismus. Wir alle hassen sie.
Was?
Trotzdem verdanke ich der Königin mein größtes Glück. Falls es nicht doch mein Unglück ist. Lachen Sie nicht, Gräfin. Ich meine es ernst. Ich spreche von dem Unglück, Sie gefunden zu haben.
Entschuldigen Sie. Es ist schon spät. Ich
liebe Sie. Seit ich Sie das erste Mal sah. Ich wollte es mir ausreden, wollte sogar abreisen, aber ich konnte nicht. Geben Sie mir ein wenig Hoffnung. Sagen Sie, dass Sie es wenigstens versuchen wollen, mich zu lieben.
Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen Kummer mache, mein Prinz. Ich... Ich muss jetzt los. Kutscher? Fahren Sie! Los doch! Oh, Rufano.
Das Pitchley Point to Point auf Hopping Hill findet am 18. statt.
Alle fiebern auf die Rennen hin. Middleton reitet gleich beim ersten Rennen mit. Doch es gewinnt dann Mr. Burton. Bay landet weit abgeschlagen im hinteren Feld.
Der arme Middleton, das macht ihm schwer zu schaffen. Bitte necken Sie ihn nicht auch noch, Eure Majestät. Er tut bloß so, als könnte er darüber lachen. Aber es bricht ihm das Herz.
Prinz Mufano sieht Festetitsch bedeutungsschwer an.
Kommen Sie, Graf Larisch. Wir gehen zu den Pferden.
Geben Sie Acht, Gräfin. Beim Neapolitaner ist es ernst.
Nun, Marie, wissen Sie schon, was Sie tun wollen?
Eure Majestät meinen, welche Antwort ich Prinz Rufano geben werde?
Marie, Sie werden mich doch nicht verlassen für jemanden, den Sie gerade mal 4 Wochen kennen.
Es wäre mir unendlich schwer, Eure Majestät zu verlassen.
Lieben Sie ihn?
Er hat eine Art, alles zu sagen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und einen großen Ernst. Man merkt, dass das Leben nicht immer freundlich zu ihm war.
Ich bin überzeugt, er hat gar nichts erlebt, als dass er Frauen unglücklich gemacht hat.
Oh doch, Eure Majestät. Er hat eine große Tragödie erlitten. Und er tut mir sehr leid.
Und ich? Tue ich Ihnen nicht leid? Sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht. Unser Leben ist nun einmal Verzicht und wir sind aneinander gekoppelt. Wie soll ich das alles ertragen, wenn Sie nicht mehr bei mir sind?
Einige Tage später sitzt statt Elisabeth von Österreich die Königin von Neapel auf dem Frisiersessel.
Aber nicht, dass du dein Haar bei der nächsten Jagd so trägst. Ich wäre untröstlich, wenn du damit hängen bleibst.
Ja, ja.
Bitte versprich mir, dass du damit nicht jagen gehst. Sonst darf es meine Pfeiferlik nicht zeigen.
Ja, schon gut.
Also zum Rennen kannst du es natürlich so tragen. Vorausgesetzt, du fährst mit einer Kutsche hin. Wenn du hinreiten willst, geht es natürlich nicht.
Ach, ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass Captain Middleton wieder am Start ist?
Natürlich.
Ich weiß nicht, ob es klug ist, wenn Eure Majestät zu allen Rennen fahren, an denen Captain Middleton teilnimmt. Hast du ihn noch nicht oft genug verlieren sehen?
Ja, inzwischen habe ich ihn auch siegen sehen. gebunden? Außerdem hatte ich schon immer eine große Freude am Pferderennen.
Middletons Ruf ist nicht der beste. Man spricht davon, dass er eine Affäre mit einer verheirateten Frau haben soll.
Ach, was. Übrigens werde ich einen eigenen Renntag veranstalten. Die Grafton Hunt Steeplechases.
Ein Silberpokal wird in Auftrag gegeben. Der Hohen Ems Cup. Der Renntag Ihrer Majestät findet am 1. April statt.
Das Wetter ist scheußlich. Es hat schon die ganze Nacht gegossen und der Boden ist matschig.
Das Hauptrennen um den Hohen Ems Cup ist das zweite Rennen auf dem Programm.
Middleton hat sich mit Musketeer angemeldet.
Favorit ist allerdings British Yeoman, der in der Woche zuvor in Newport Park noch gut gelaufen ist.
Beim Start nimmt Bay sein Pferd etwas zurück, um allein reiten zu können. Nasse Erdklumpen fliegen rechts und links an ihm vorbei, aber er kann noch genug sehen, um rechtzeitig zu erkennen, dass Yeoman gleich beim ersten Hindernis verweigert. Der Favorit ist raus. Nun lässt Middleton Musketeer etwas an Geschwindigkeit zulegen und überholt zwei Pferde. Die Wendeflagge taucht auf.
Bay leitet die Wendung früher ein als alle anderen.
Das vorletzte Hindernis ist ein breiter Wassergraben. Middleton reitet energisch an, lässt Musketeer fliegen, springen und gewinnt einige Längen. Noch vor dem letzten Hindernis hat er den Spitzenreiter überholt. Er nimmt es lässig und gewinnt.
Middleton springt vom Pferd und strahlend überreicht die Kaiserin ihm ihren Pokal.
Meine Gratulation, Captain Middleton.
Um 6 Uhr abends ist Abfahrt. Die Königin von Neapel und ihre Hofdame Mary Manacor steigen mit in den Landauer der Kaiserin. Die Königin flüstert der Kaiserin etwas zu und...
Würden Sie bitte mit dem Wagen unserer Schwester fahren, Feschti?
Aber...
Er steht da drüben, auf der anderen Seite des Festzeltes.
Sehr wohl, Eure Majestät. Der Platz ist leer. Unsere Schwester hat den Wagen absichtlich fortgeschickt. Es ist die Rache dafür, dass ich ihr nicht geholfen habe, der Kaiserin ihre Frisur auszureden.
Die Frisur, die sich jetzt selber ständig trägt, diese lächerliche Frau. Aber irgendjemand muss doch noch da sein. Larisch. Rufano. Nein. Alle fort. Mir bleibt nichts übrig, als zu Fuß nach Easton Neston zurückzugehen. Ich bin ein Narr gewesen, dass ich Rufanos Antrag nicht annahm. Habe ich ihn dafür aufgegeben, um so behandelt zu werden?
Sie aussehen. Zu Fuß sind sie gegangen. Gott sei Dank, dass sie wohlbehalten hier angekommen sind. Aber warum wollten sie denn nicht im Wagen der Königin fahren?
Weil ihre Majestät die Königin den Wagen bei der Ankunft am Rennplatz schon nach Hause geschickt hatte.
Da siehst du. Die Arme hat in dem Wetter zu Fuß laufen müssen. Sie ist nass bis übers Knie. Mach ihr doch wenigstens eine Entschuldigung.
Die Königin von Neapel rückt ihre neue Frisur zurecht und murmelt etwas in sich hinein.
Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, wird die Hofdame Festetitsch zur Kaiserin gebeten.
Wie geht es Ihnen, Marie? Fühlen Sie sich ganz gesund? Der gestrige Abend hat Ihnen doch hoffentlich nicht geschadet.
Nein, Eure Majestät. Ich bin wohlauf. Die Kaiserin ist gar zu reizend. Und dann legt sie auch noch weich einen Arm um ihre Hofdame, zieht sie an sich und küsst sie lange und innig auf die Wange.
Oh, Majestät.
Jetzt weiß Marie Festetitsch wieder, wozu sie auf der Welt ist.
Mit Leib und Seele und bis zum letzten Atemzug ihr zu dienen.
Thank you. Sissi von Karin Duwe. Erster Teil. Sissi Marie Hörbiger. Kaiser Franz Josef. Johannes Silberschneider. Hofdame Festetitsch. Jule Ronstedt. Oberst Hofmeister Nopscher. Stefan Merki. Königin von Neapel. Caroline Hartmann. Captain Middleton. Ben Reynolds. Lord Spencer. Thomas Leubel. Lady Spencer. Bianca Hein. Leibkammerdiener Hans-Maria Darnoff. Und viele andere. Komposition Martina Eisenreich, Maximilian Lindinger. Ton und Technik Jan Piepenstock, Michael Krogmann, Fabian Zweck, Robin Ault. Regieassistenz Henriette Schmidt, Stefanie Rapp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion Katharina Agathos.
Achtung, Achtung.
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Du hast jetzt was mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen. Mhm.
Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie Orson Welles' War of the Worlds, berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart.
Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen.
Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum. Und schon jetzt in der ARD-Audiothek.
Ton ab!